Nun Malachi Kapitel 3. Das letzte Buch im Alten Testament. Nach der Luther-Übersetzung. Der Prophet Malachi, Kapitel 3. Die ersten 6 Verse. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet. Und der Engel des Bundes, des ihr begehret, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können? Wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seife der Wäsche. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läuten wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Und wird dem Herrn wohlgefallen, das Speisopfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen und euch strafen und will ein schneller Zeuge sein, wieder die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und wieder die, so Gewalt und Unrecht tun, an den Tage löhnen. Witwen und Waisen und den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Denn ich bin der Herr, und wandle mich nicht. Und es soll mit euch Kindern Jakobs nicht gar aus sein. Soweit. Dieser Text ist ein wunderbarer Text. Er beginnt mit der wunderbarsten und schönsten Verheißung. Nichts kann Schöneres klingen in Ohren der Gotteskinder, die nach Gott suchen. Ihr, die ihr den Herrn suchet, siehe, er kommt. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die schon viele Jahre gesucht haben. Vielleicht suchen einige nach Erweckung. Also suchen des Herrn Angesicht, besser gesagt, um Erweckung. Einige vielleicht um das Heil ihrer Kinder oder Verwandten, das Heil der Frau oder das Heil der Kinder oder das Heil der Eltern. Einige sogar vielleicht um Heilung leiblicher Gebrechen. Es gibt ja so vieles, das uns beschäftigen kann, das uns auf die Knie treibt, das uns dazu treibt, dass wir Gott anrufen. Nun, dieses Wort tröstet solche und sagt, siehe, ich will meinen Engel senden, ich will meinen Boten senden und den ihr suchet, der kommt und er wird bald kommen. Ist das nicht erfreulich? Das sollte jeden ermuntern. Das sollte uns neue Kraft geben, dass wir laufen und nicht müde und matt werden. Das sollte uns stärken und auch unsere schwachen Knie stärken. Aber dann kommt etwas Erstaunliches, was eigentlich nicht dahin gehört. Die Bibel ist ein seltsames Buch und der Herr Jesus ist noch seltsamer als dieses Buch. Sehr oft scheint der Herr Jesus so dumm zu sein und alles falsch zu machen. Er tanzt einfach nicht nach unserer Pfeife. Und das Wort geht in Erfüllung. Eure Wege sind nicht meine Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und das ist das Problem. Darum erleben manche keine Erweckung. Weil die nie kommen werden, wie Sie sich vorgestellt haben und wie Sie es möchten. Wir kommen um etwas beten. Der Herr verheißt, er wird erhören. Aber eines kann ich Sie vergewissern. Die Erhörung kommt nicht, so wie Sie sich das erwarten. Die Pharisäer war eine Sekte. Natürlich, das Wort Sekte, das hat keinen schönen Geschmack bei uns. Mit Sekte beschreiben wir etwas, was nicht echt ist, was falsch ist, was Böses. Die Pharisäer waren eine Bewegung, die frommste Bewegung war. Die fasteten zweimal der Woche. Die gaben den Zehnten von allem. Das waren sehr ernste Menschen. Heute, wenn man einen sagt, du bist ein Pharisäer, dann flucht man ihn. Dann wird er bös und zornig. Sein Schellwort. Aber in der Zeit war das nicht. Das kann man vergleichen mit der heutigen Zeit. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin wiedergeboren. Ich bin bekehrt. Ich lebe für den Herrn Jesus. Das waren die frommsten Menschen in der Zeit. 400 Jahre lang haben sie um den Messias gebeten. Das waren die Menschen, die ernstlich um den Messias baten. Als schließlich die Erhörung kam und der Messias dort war, haben sie ihn nicht erkannt und haben gesagt, hinweg mit ihm. Was sucht der hier? Was will der unter uns? Und erkannte nicht, das war die Erhörung ihres Gebetes. Den wollen wir nicht haben. Wenn der Messias kommt, dann kommt er, plötzlich wird er auf den Ölberg sein. Sie konnten das bestätigen mit dem Worte Gottes. Das Alte Testament sagt, er kommt auf den Ölberg. Und sie sagen, der kommt, woher? Das wissen wir nicht. Plötzlich wird er da sein. Gott hat ihn gesandt. Aber diesen, wir kennen ja seinen Vater. Das ist der Josef von Nazareth. Wir kennen auch seine Mutter. Wir kennen seine Brüder. Und kennen sogar seine Schwestern. Wir wissen sogar, dass er ein, was ist Carpenter auf Deutsch? Bitte? Ein Zimmermann ist. Die hatten tatsächlich große Weisheit, diese Menschen. Die wussten ganz genau, die waren so klug. Die waren so naseweiß. Die wussten sogar mehr, als was sie wussten sollten. Die dachten, die sind in der ganzen Wahrheit und saßen daneben. Leider kann das sich immer wiederholen in der Christenheit. Und gehen Sie durch die ganze Kirchengeschichte. Immer wieder, wenn Gott eingriff und etwas tat, dann war die Opposition da. Nicht immer von den Gottlosen, sondern von den Frommen. Bei den Jüngern und bei dem Herrn. Das Volk liebte ihn, aber die Geistlichen nicht. Lieben Freunde, ich bin nicht gegen die Geistlichen. Wir haben gerade eine Konferenz gehabt für die. Ich liebe die und ich bete für die. Aber das soll ein Warnungszeichen sein für jeden und auch für mich. Nicht, dass ich anderen predige und selbstverwerflich werde. Das ist eine schlimme Sache. Jeder Verkündiger des Evangeliums und jeder Schriftgelehrte sollte das um seinen Hals hängen und das nie vergessen und immer vor Augen halten. Als der Retter kam, als der Messias kam, hinweg mit ihm. Pilatus sagt, was soll ich mit ihm machen? Er sah den Grund, da war nichts anderes als Eifersucht dahinter. Eifersucht, eine satanische Sache. Und er sagt, was soll ich mit ihm machen? Sie wollten lieber ein Verbrecher, ein Mann aus dem Gefängnis, der im Gefängnis saß, wegen Aufruhr, gegen die Obrigkeit gegangen. Den wollen wir haben, aber nicht etwas anderes. Vor unserem Abflug sagte ein schwarzer Führender des Landes: O Erlo, Bruder, bete, ich bin augenblicklich in Kapstadt. Es sieht nicht gut aus. Dieser Mann ist ein Bischof. Und er ist etwas pfingstlerisch, wenn ich das so sagen darf. Wenn ihr ein Pfingstler ist, stören Sie sich nicht daran. Ich sage nur das. Und er sagte: Bete sieht nicht gut aus in unseren Gemeinden und Kirchen. Ich sage: Warum? Sie wissen ja, dass bei einigen, wenn man verkündigt und im Gottesdienst, sagen einige Amen, einige sagen Halleluja. Und sagt: Jetzt wird nicht mehr Amen gesagt und Halleluja. Jetzt wird Viva Mandela gesagt. Menschen, die bekannt sind, als dass sie das Evangelium verkündigen, plötzlich ist so etwas hineingekommen. Als Jesus vor Pilatus sah, genau dasselbe. Wen wollt ihr? Jesus oder Barabbas? Einmütig, Barabbas. Ein Verbrecher aus dem Gefängnis. Aber Jesus, der kann an den Galgen hängen. Der kann ans Kreuz geschlagen werden. Aber die Engländer sagen: History repeats itself. Geschichte wiederholt sich. Aber das sollte uns alle eine Lektion sein und eine Lehre. Nun, die wunderbarste Verheißung: Siehe, er kommt. Den, den ihr suchet, der kommt, der Messias. Und dann plötzlich, gleich am nächsten Vers, im nächsten Vers heißt es: Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können? Wer wird sein Kommen ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er erscheinen wird? Nun habe ich gesagt: Vergessen Sie nun alles vom Barabbas und das andere. Werfen Sie das hinter sich jetzt. Ich habe gesagt, vielleicht gibt es einige, die hier um Erweckung beten. Ach Herr, schenke doch Erweckung in unserem Heimatland, im Land Deutschlands, in unserer Kirche, in unserem Kreis. Herr, greife doch ein in meinem Haus, in meine Familie, in meinem Familienkreis. Oder vielleicht ein anderer, der leidet, hat Schmerzen, Seuchen, Gebrechen. O Gott, erbarme dich meine. Die wunderbare Verheißung: Er kommt, er wird eingreifen. Den du suchst, der kommt, sagt das Wort Gottes. Aber gleich im selben Atemzuge sagt er: Wer wird es aber ertragen können, wenn er kommt? Ertragen kann. Können, wenn er kommt. Wieso? Was? Und dann wird das gleich erläutert. Wer wird bestehen können? Wer wird den Tag seines Kommens erleiden können? Warum? Wir haben gleich die Antwort. Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und die Seife der Wäscher. Also wenn Jesus kommt, wenn die Erhörung kommt, dann kommt er wie das Feuer eines Goldschmieds. Dann kommt er wie die Seife der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen das Silber. Das Silber reinigen, er wird euch läuten wie Gold und Silbe geläutet und gereinigt wird. Nun ist es von größter Bedeutung, dass sie dieses erkennen. Wenn dies das erste Mal sein sollte und das letzte Mal, dass wir uns wiedersehen in dieser Welt und dass wir uns getroffen haben, dann hätte ich sehr gern, dass sie dieses mit sich nehmen. Dies ist ein Muss in ihrem Leben. Wenn sie nach Gott trachten, Gott suchen und ihn erleben wollen in seiner Größe, in seiner Majestät, in seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft, in seiner Allmacht, müssen sie dieses begreifen. Kapieren Sie es bitte, ein für alle Mal. Wenn sie noch keine Erhörung gehabt haben, dann könnte es hieran liegen. Vielleicht liegt der Knoten hier. Wer wird es ertragen, wenn er kommt? Warum? Er kommt wie Seife. Der Wäsche. Er kommt wie Feuer, dass das Gold und das Silbe läutet und reinigt. Und wer wird das ertragen können? Da ist keine, der nicht gesegnet werden will. Da ist keine, der nicht um etwas bittet. Das ist gut. Der Herr sagt, mache deinen Mund weit auf, dass ich ihn füllen könne. Die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wer bittet, der empfängt. Wer anklopft, den wird aufgetan. Es wäre erschreckend, wenn wir einst vor Jesus stehen und er sagt, du hast das nicht erlebt, weil du nicht darum gebeten hast. Ihr, die ihr den Herrn suchet, er kommt. Und er wird bald kommen. Aber werden Sie es ertragen können? Was bedeutet das? Denken wir mal an den Naemann, der Feldhauptmann, der Aussatz hatte. Das junge Mädchen, die Dirne, das junge israelitische Mädchen, sagt ihre Herrin, ach, wenn mein Herr doch nur zu meinem Volk ginge, nach Samarien. Da ist ein Prophet Gottes und ihm würde geholfen werden. Eine lange Geschichte kurz zu machen, er machte sich auf mit Ross, Wagen, Gold, Silbe, Schmuck, Herrlichkeit, Reichtum. Schlussendlich blieb es denen vor vom Hause des Propheten Elisa. Was geschah? Dieser Mann suchte nach Heilung. Dieser Mann wollte gesund werden. Dieser Mann hatte eine furchtbare Seuche. Ein furchtbares Leiden. Er wurde vom Aussatz gefressen. Aussatz. Keine schöne Krankheit, die kenne ich. Wir hatten Menschen fast in unserer Familie, die aussätzig waren. Um ein paar Ecken herum. Das ist eine schlimme Sache. Der suchte nach Heilung. Nun, wenn ich vom Aussatz rede, Sie wissen, was Ihr Aussatz ist. Ich habe gesagt, es könnte vielleicht eine Krankheit sein. Es könnte etwas Leibliches sein. Es könnte etwas Tieferes sein. Geistlich. Seelenheil der Lieben. Vielleicht Sünde im eigenen Leben. Wovon keiner weiß. Aber die frisst uns wie ein Krebs. Und wir sind uns dessen bewusst. Wenn dieses nicht stoppt, dann fahre ich ins Verderben. Und wehe mir, wenn dies ans Licht kommt. Und der hatte seine Vorstellungen. Was tat der Mann Gottes? Männer Gottes sind selbstsame Geschöpfe oft, wenn sie wirklich Männer Gottes sind. Wenn sie aber Sklaven der Menschen sind und Menschen dienen, Dann sind das feine, elegante, höfliche Menschen. Aber wenn sie original sind, echt Gottesmänner, dann können die oft sehr unvorsichtig handeln. Aber es war nicht unvorsichtig. Diesem Gottesmann war sehr vorsichtig. Und er tat das, was Gott ihm sagte. Er ging nicht mal einmal aus dem Haus, um diesen ehrwürdigen Mann zu begrüßen. Er sandte seinen Knecht, seinen Diener. Geh und sag dem Mann, er soll sich 7-mal untertauchen im Jordan. Hatte der Mensch keine Manieren? Wusste er nicht, wie man mit Hoheiten umgehen muss? Als der Diener kam und das sagte, wurde der Hauptmann, dieser General, wütend, zornig und sagt, ich hatte gedacht, der Mann kommt heraus und grüßt mich und betet zu seinem Gott und geht mit seiner Hand über meine Haut, um mich zu heilen. Lass zurück nach Haus. Im Zorn auf den Heimweg. Er wütete. Was schäumte er in seinem Mund? Zornig, beleidigt. Dann schließlich sagt der eine seiner Knechte, Vater, hätte der Mann Gottes um Gold und Silber gebeten, hätte der um ein Opfer gefragt, etwas Schweres erwartet von dir, hättest du es ihm nicht gegeben? Aber wenn er dir nur sagt, tauche dich 7-mal im Jordan, das willst du nicht. Er sagt, es gibt doch reines Wasser in unserem Land, in Syrien. Nicht dieses Schokoladewasser hier im Jordan, das so schmutzig und dreckig ist. Sehen Sie, was der Fehler war? Da war Stolz. Da war Hochmut im Leben dieses Mannes. Und wenn Hochmut in unserem Leben ist, gehören wir nicht zu der Schar Gottes, sondern werden gezählt zu der Schar des Satans. Warum? Weil die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Kein stolzer Mensch soll Gnade erwarten vom lieben Gott. Er kam wie das Feuer eines Goldschmieds. Er kam wie Seife der Wäscher. Er kam wie das Feuer, das das Gold und Silber reinigt und läutet. Wenn Sie mal in Südafrika sind, dann fragen Sie, dass Sie doch begleitet werden zu einer Goldmine. Versuchen Sie das auf jeden Fall zu machen, noch einen Tag oder 2 Tage in Johannesburg zu einer Goldmine. Und fühlen Sie mal so etwas und schauen Sie sich die Glut an, die das Gold reinigt. Wissen Sie, wie viel Tonnen Gestein man braucht, um nur 1 Gramm Gold zu bekommen? Ich werde Ihnen nicht sagen, wie viel. Das können Sie denn hören, wenn Sie dort sind in Afrika, in Johannesburg. Tonnen, Lastwagen voll Gestein. Das wird gemalt, zermalt und dann ins Feuer hinein. Dass es fließt wie Öl. Dass es schmilzt. Das ist eine furchtbare, unheimliche Glut. Das kann man fast nicht ertragen. Man kann nicht nah beistehen, wenn man da ist und sie gießen das Gold aus, dann sagen sie, geht mal zur Seite. Sonst kann man sich verbrennen.
Darum heißt es, wer wird es aber ertragen können? Ach Herr, komme, ach Herr, wirke.
Gut, aber wirst du sein Wirken ertragen können?
Greife ein!
Werden sie das ertragen können? Dann wird es einem heiß um die Ohren und nicht nur ums Herz.
Dann wird es heiß. Dann kann man sagen, Herr, nun höre bitte auf. Ich kann nicht mehr ertragen, sonst platze ich. Nein, jetzt ist es genug.
Selig ist der, der es über sich ergehen lässt und sagt, Herr, ich habe darum gebetet. Und ich höre, du kommst wie Seife der Wäsche. Gut, ich nehme es an. Wir sind klug, wenn wir es annehmen. Wir sind klug, wenn wir Gott wirken lassen in unserem Leben.
Die samaritische Frau am Jakobsbrunnen, die bat den Herrn Jesus, gib mir dieses Wasser zu trinken, dass ich nicht wieder dürste. Weil der Herr sagt, wer von diesem Wasser trinkt, wird, den wird wieder dürsten. Ein herrlichen Bier. Und bald sind sie wieder durstig. So sind die Sachen dieser Welt. Eine Zigarette, da muss die nächste kommen. Und so weiter. Sagt der Herr Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten.
Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nimmer mehr dürsten.
Sie hat es nicht recht verstanden, aber soweit sie Licht hatte, sagte sie, bitte gib mir zu trinken, dann brauche ich nicht immer wieder zu kommen und das Wasser zu schöpfen. Ja, wir in Europa haben es gut. In Afrika kann man noch zum Brunnen gehen, um das Wasser dort zu schöpfen. Die haben keinen Hahn im Haus. Wir hatten einige Bushmen auf Sisabantu und für sie war das größte Wunder, dass ein Hahn in der Mauer, den öffnet man, dann kommt das Wasser aus der Mauer heraus. Konnten sie nicht begreifen. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie solch etwas sahen. Das kann man nicht fassen. Der eine sagte, kann ich keinen Hahn mitnehmen und bei uns auch in der Mauer tun. Kommt Wasser heraus. Wir lachen darüber.
Aber genau wie die das machen,
so machen wir es oft geistlich.
Genauso.
Oft sind wir nichts klüger als die. Und dann staunen wir, warum kommt kein Wasser heraus? Warum sind da keine Ströme, Segenströme? Warum ist die Kraft Gottes nicht wirksam? Ich bete doch so viel und geschieht nichts. Sein Hahn in der Mauer, und dann soll das Wasser kommen. Natürlich, dem lieben Gott ist nichts unmöglich. Aber wir wollen ihn auch nicht versuchen. Und ich denke, das ist Dummheit, wenn wir solches machen. Und die Frau sagte, gib mir bitte von dem Wasser, dann brauche ich nicht mehr herkommen, dass ich nie wieder dürste. Er sagt, gut, ruf mal deinen Mann. Was hat das denn mit dem lebendigen Wasser zu tun? Ruf mal deinen Mann. Was hat denn das damit zu tun? Ich möchte was haben zum Trinken, das mich nie wieder dürstet. Und der Herr sagt, gut, rufe deinen Mann. Ja, ich habe keinen Mann. Er sagt, gut gesagt, denn du hast schon 5 gehabt. Und mit dem du jetzt lebst, lebst du in wilder Ehe. Du bist nicht verheiratet und der gehört dir nicht. Vielleicht war der für einen, eine andere bestimmt. Mit dem du lebst, der gehört dir nicht. Und die anderen waren 5. Er kam wie die Seife der Wäscher. Verstehen Sie es nun? Er kam wie das Feuer eines Goldschmieds. Ich habe schon mal über diesen Text auf dieser Reise an einem Ort geredet. Wir hatten einen Goldschmied nicht weit von uns, einen Baue. Der hatte solche Arme. Starker Mann.
Und als Kinder liebten wir es sehr, um da zu sein und da zu sitzen und zu sehen, wenn er das Feuer anflammte. Wenn die Kohlen glühend rot waren, schließlich sagten wir, die sind nicht mehr rot, die sind jetzt weiß. Dann wurde das schwarze Eisen hinein, verrostete Eisen, und das war bald solch eine Glut und wurde weich. Das war aber eine Hitze. Wenn man das Eisen herausholte, musste man das mit Handschuhen und dickem Leder anfassen, sonst verbrannte man sich die Finger. Er kommt wie das Feuer, das das Gold und das Silber reinigt. Das hatte sie nicht erwartet. Aber Gott sei Dank, sie hat sich nicht darüber geärgert. Sie war nicht darüber böse. Sie ging in ihr Dorf hinein, Heimatsdorf, und sagte, kommt und seht, ob dies nicht der Messias ist, ein Prophet. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Hier in unserem Text später heißt es im 6. Vers, er wird kommen wie ein und als ein schneller Zeuge gegen die Sünde, die Hurerei, Zauberei, Ehebrecherei, Meineidigen, so Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnen, Witwen und Waisen. Was hat das mit Witwen und Waisen zu tun? Seltsam, wenn Jesus kommt, um uns die Erhörung zu bringen, dann sagte du, wie warst du gegen die Witwe? Wie hast du dich benommen gegen das Waisenkind? Was vom Meineid hast du den Herrn nicht gelobt, dass du ihm dienen wirst? Hast du ihm nicht in deinen jungen Jahren gesagt, ich folge dir, Herr? Ich will dir treu sein bis in den Tod. Was ist daraus geworden? Von deinem Gelübde? Meineidigen, Lügner, die etwas sagen und es nicht halten. Und dann geht er ganz in das intime Eheleben hinein und sexuelle Leben eines Menschen. Herr, darum habe ich ja nicht gebeten. Darum geht es ja nicht. Ich will geheilt werden, meine Augen sind so schlecht. Und ich schlafe nachts nichts. Und ich habe solche Schmerzen in meine Hüfte. Hören Sie mal, er kommt wie die Seife. Die Wäsche ist nicht rein, schmutzig, mit Blut befleckt. Da sind Sünden und die sollen hinweggeräumt werden. Und dann heißt es am Ende unseres Textes, ich bin der Herr und wandle mich nicht. Wir sagen so gern, ach, das ist der Herr, der uns heilt von unseren Seuchen und von unseren Krankheiten. Er ist heute noch derselbe. Ganz gewiss, er ist heute noch derselbe. Das erleben wir. Ich habe schon in diesen Tagen etwas erzählt, was wir den letzten Tag erlebt haben. Die letzte Woche in Südafrika, was Gott geschaffen hat. Aber wenn es heißt, er ist der Herr, der sich nicht wandelt, bedeutet das, er, der die Sünde hasste, er hasst sie auch heute noch. Der für uns Sünde blutete und sterben musste, der zur Sünde wurde und das er sterben musste, deswegen ist heute noch der gleiche. Jesus und Sünde kann man nicht versöhnen. Das kann man nicht vereinigen. Er hat einen göttlichen Hass gegen die Sünde. Aber Gott sei Dank, es soll mit euch Kindern Jakobs nicht gar aus sein. Wie gut ist das? Er ist geduldig, er ist langmütig. Wenn er auch die Sünde hasst, ist er so geduldig, so wie er, der Unwandelbare ist gegenüber die Sünde, so ist auch seine Geduld unwandelbar. Und ist heute noch, trägt uns noch in seine Geduld, langmütig. sanftmütig, gnädig.
Und sagt, er will sich unser erbarmen. Aber wenn er kommt, wie kommt er? Er kommt wie ein schneller Zeuge gegen die Sünde, gegen alles das, was nicht stimmt in unserem Leben. Und leide, so viel Gestein es gibt, im Gold oder um Gold herum, so viel Schmutz und Dreck und Gestein gibt es in unserem Leben. Denken wir mal an unsere Unfreundlichkeit, Unhöflichkeit, Ungeduld, Schimpfen, Zürnen, Nachtragen, Bitterkeit, Groll, Hass. Was gibt es nicht alles im Leben? Mehr Sünden als Haare auf unserem Haupt. Tonnen Gestein in unserem Leben. Das will Gott nicht. Das soll hinweggetan werden. Wir sollen hervorkommen und gehen wie das reine Gold. Er wird kommen und sitzen. Also, dann hat der Herr Jesus nicht eilig, hat es nicht eilig. Dann hat er viel Zeit, er setzt sich und dann beginnt er, die Kinder Levi zu reinigen. Die Kinder Levi waren das priesterliche Geschlecht. In heutiger Sprache, das waren die Pastoren, die Prediger, die Pfarrer, die Verkündiger des Evangeliums. Die, die wirksam waren und dienten im Tempel. Das waren die Leviten in der Stiftshütte, die dort arbeiteten. In heutiger Sprache heißt es, wir sind das königliche Geschlecht und das priesterliche Geschlecht. Also dieses ist ein jedes Gotteskind gerichtet. Klein oder groß, klug oder dumm, Mann oder Frau. Niedrig oder erhaben. Wenn er kommt, sagt er, dann will er sich Zeit nehmen und uns in den Topf setzen. Und dann wird er feuern. Die Glut wird immer heißer. Vielleicht sagen wir nein. Nein, so weit kann ich nicht mehr gehen. Lieben Freunde, ich habe schon Menschen gehabt in Europa, die zu den Versammlungen gekommen sind. Uns hat ihnen nicht gefallen. Sie sind weg. Dann habe ich mal nach dem gefragt, aber warum kommt er nicht wieder? Nein, das wurde ihm zu heiß. Zu viel über die Sünde geredet. Und ein anderer, der kam und sagt, schon wieder die alte Sünde, diese Erlösung. Immer wieder predigt er über die Sünde. Wir hatten einen Pfarrer, nicht weit von Durban, an der Nordseite bei Verulam. Ein Presbyterianer war der. Und da habe ich den besucht. Da sagte er, du mir, sag mir mal, when you preach, do you ever touch on sin? Sag mir mal, wenn du predigst, rührst du je eine Sünde an? Ich schaute ihn an und wusste nicht, was zu sagen. Auch Pastoren können oft dumme Sachen sagen und fragen. Und vor er mich an etwas sagen konnte, er sagte, I tried it last Sunday. Letzten Sonntag habe ich es versucht. Er sagt, ganz vorsichtig, habe ich eine Sünde angerührt, dann wurden die Augen groß. Dann habe ich die zweite angerührt, dann bewegten sie sich in den Reihen auf den Bänken. Er sagt, dann habe ich schnell aufgehört. Er sagt, I feared, ich habe befürchtet, sie können aufstehen und aus der Kirche gehen. Natürlich gibt es solche, die das nicht wollen. Aber Gott sei Dank, dass es solche gibt, die das wollen. Gott sei Dank. Und ich möchte jetzt etwas sagen. Jeder Mensch sollte sich über das Evangelium Jesu Christi, wo es lauter und rein gepredigt wird, riesig freuen. Wir sollen springen wie die Mastkälbe, wenn einer das Evangelium Jesu Christi verkündigt. Aber wenn es uns nicht gefällt, dann liegt Sünde im Leben vor. Wenn sie es nicht glauben wollen, die Zukunft wird es zeigen. Und wenn nicht diese Zeit, dann die Ewigkeit. Wenn
ein Mensch das Evangelium Jesu Christi, das frohe Botschaft ist, gute Botschaft, nicht willkommen heißt, ist es nur wegen einer Sache, da liegt Sünde bedeckt im Leben. Und das hat der Herr Jesus gesagt im Johannesevangelium. Er sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen, ihr wollt die Wahrheit nicht, könnt die nicht leiden, weil eure Werke böse sind, darum nicht. Weil sie böse sind. Aber möge keine solch ein Narr unter uns sein. Ob sie nun ein frommer Sünder sind oder ein grober Sünder, ein schmutziger Sünder, es gibt vornehme Sünde und es gibt dreckige Sünde. Aber wir sind alle Sünder. Und wenn er kommt als Seife, sollen wir die Seife willkommen heißen. Seife der Wäscher. Heute haben wir ja einfach Maschinen, da wird die Wäsche hineingeschmissen und ein bisschen Pulver obendran. Die Altmodischen, die Älteren, die wissen's. Da hatte man ein Brett und da wurde geschrubbt. Da wurde die Seife aufgetan. Das ging oft ein bisschen unbarmherzig vor sich hin. Ne? Das arme Hemd, die arme Hose. Ja. Und wenn er kommt, dann nimmt er uns in den Scheuersack. Und dann schaut er, oh, da ist noch einen Flecken. Der ist noch nicht. Und dann wurde wieder geschrubbt. Dann wurde wieder alles dran getan, die Seife, und dann gewrungen. Dazu noch gewrungen. Alles sollte raus. Sagen wir nicht den Händen Jesu, halt, halt, es ist jetzt genug, ich kann nicht mehr ertragen, ich habe jetzt die Nase voll und jetzt will ich nicht mehr. Sie schlagen einen gefährlichen Weg ein. Einen gefährlichen Weg. Öffnen Sie sich dem Herrn Jesus. Er ist wie das Feuer eines Goldschmiedes. Und wenn es heiß wird, wenn es brennt, wenn es unerträglich ist, wenn man dabei schwitzt, sagen, gut Herr, ich sage ja und Amen dazu. Lieber gehe ich jetzt durch Qualen, als in die Hölle fahren. Lieber jetzt durch Feuer, als einst in der Ewigkeit. Jetzt, sagen Herr, höre nicht auf. Das Feuer des Goldschmieds, das Feuer, das das Gold läutet und reinigt, hinweg mit allem Gestein, Herr. Und welch Gestein gibt es nicht in dieser Welt? Und das alles Schund. Das braucht man nicht. Das dient nicht zu Gottes Ehre. Das verherrlicht nur den Satan und tut Schaden im Reiche Gottes. Hinweg mit dem Schmutz. Das gehört nicht dahin. Gott will das reine Gold. Da sieht man das Bild Jesu in dem Gold. Das Bild Jesu. Und so soll unser Glaubensleben sein. Heißen Sie diesen willkommen? Vor unserem Abflug kam eine Frau, die sehr, sehr begabt ist. Sie ist Dozentin, sie war Krankenschwester und hat weiter studiert und ist jetzt Dozentin. Sie war verheiratet, hatte einen guten Mann, den sie sich gewünscht hat, und dann plötzlich kam sein Leben zum Ende. Sie hat zwei kleine Kinder. Und mit dem Tod ihres Mannes war alles katastrophal. Sie bekommt einen riesigen Lohn, hat die Jahre hindurch ihr Geld immer einfach den Mann gegeben. Eine gute Frau, das irre ich. Wenige Frauen tun das, dass sie den Mann anvertrauen mit ihrem Geld. Ich sage natürlich nicht, dass sie das tun. Liebe deutsche Frauen tun nichts. Ich sage nur, was in Afrika geschehen ist. Und als er plötzlich starb, ich möchte Ihnen nicht mal sagen, wie er gestorben ist, da findet sie, dass er das ganze Geld vergeudet hat.
Und sie weiß nicht wie. Ob er es mit anderen Frauen getan hat? Was er damit gemacht hat? Ist ein Geheimnis. Keine weiß. Und er ist tot, kann nicht mehr reden. Und sie liegt am Boden. Vordem erkrankte sie, hat Arthritis in solchem Maße, dass die Finger schon verkrüppelt sind, dass sie beim Unterricht an der Universität nicht stehen kann. Sie muss sitzen in einem Stuhl. Aber es ist ein Geheimnis auch, dass sie den Studenten nicht sagt, ich kann nicht stehen wegen meiner Krankheit. Sie sagt einfach, ich tue das im Sitzen. Die furchtbarsten Schmerzen. Und nun kam dieses noch dazu. So schlecht sollte kein Mann sein. Und so sollte kein Mann handeln. Schlimm, wenn man erwartet, dass die Frau einem irrt und man benimmt sich wie ein kleiner Bub, der dumm ist. Sie muss die kleinen Kinder, sie will die beste Schulung für die, schickt ihn in Privatschulen, sehr viel Kosten. Sie lebt in einem Ort, wo es sehr teuer ist, in Johannesburg. Und da liegt sie als Krüppel. Sie hatte gedacht, sie hat viel Geld, Tausende und alles weg. Und da in ihrer Not, mutlos am Ende ihres Lebens, sie wusste nicht ein noch aus, da hörte sie vom Erweckungsgebiet, von den Taten Gottes und vom Wirken Gottes. Ein anderer brachte sie dann. Sie lag, als sie dort kam, bei der Missionsstation, verkrüppelt. Und als sie dort ankam, wollte sie gleich einen Mann haben. Der muss kommen, der muss kommen, der muss mit mir beten. Und der Mann sagte, dafür habe ich keine Zeit jetzt. Und dann ging andere hin, mit ihr zu reden. Das war auch so ähnlich wie Naemann. Und wie diese Frau ihr Leben bereinigt ist. Sie ist gekommen um Heilung. Sie sagt, ich kann es aber fast nicht mehr glauben. Du siehst, wie meine Hände verkrüppelt sind. Die Knochen, als ob sie schon hinaussteckten überall. Da braucht man keine Heilung, da muss man ein Wunder, das ist ein Wunder Gottes, dass das wieder zurechtkommt. Und sie schüttete ihr Herz aus und sagt, so, mit der Heilung bin ich jetzt nicht mehr beschäftigt. Jetzt geht es mich darum, dass mein Leben ins Reine kommt mit Gott. Ich muss Frieden machen mit Gott. Ich lag am Boden wegen meinem Mann, wie schändlich er mich behandelt hat. Ich habe ihn so vertraut. Aber nun erkenne ich, dass ich Gott schändlicher behandelt habe, als was mein Mann mich behandelt hat. Das ist Erkenntnis. Wenn man aufhört, mit dem Finger zu weisen nach einem anderen und sich an seine eigene Brust schlägt, das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen. Und wenn hier junge Mädchen sind, Unverheiratete, junge Mädchen, die mögen so gerne heiraten. Die sehnen sich nach einem Mann. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Darf ich euch das ins Ohr flüstern, ihr Jugendlichen, ihr jungen Mädchen? Einige verleugnen den Herrn Jesus, nur um einen Mann nachzulaufen. Einige sogar einen verheirateten Mann. Schändlich. Aber was man sieht, das wird man ernten. Es gibt viele Frauen in der Welt, die werden lieber unverheiratet als verheiratet. Sie sind jetzt eine Sklavin und im Joch. Natürlich, in der heutigen Zeit kann man sich gleich scheiden lassen. Das ist so leicht wie irgendetwas, das bei uns in Südafrika auch eine heiratete und gleich dann vom Standesamt wurde ihnen gesagt, wenn ihr dann euch mal scheiden wollt, dann macht es so, am Hochzeitstag. Und neulich kam ein Mann, herzzerbrechend, und sagt, oh, ich weiß nicht, ich kann es nicht fassen. Ja, was? Hat sich mit dem Mädchen verheiratet, die er von ganzem Herzen liebte, Und als sie gerade ihre Hochzeitspapiere fertig hatten, da fragt die junge Braut, nun, wenn ich mich einmal scheiden lassen will, was muss ich tun? Und das hat den armen Mann so geschlagen, dass er mit den Nerven nicht fertig wird jetzt. Ja, einige Frauen können hart sein. Natürlich nicht alle. Und ich hoffe, dass alle, die hier sind, gute Frauen sind und nicht zu denen gehören. Wenn er kommt, kommt er wie das Gold, das Feuer, das das Gold läutet. Können Sie das ertragen? Lieben Sie dieses Feuer? Lieben Sie die Seife? Eine kluge Frau hat die Seife lieb. Dann wird die Wäsche gut, sauber, rein. Ein kluger Mensch hat das Gold lieb, nicht das Gestein. Die Tonnen, da vergisst man keine Träne drüber. Was für Menschen sind wir, wenn wir da sitzen und weinen über das Gestein? Ich kann mich nicht von diesem Menschen trennen. Das sind natürlich die noch nicht verheiratet sind, nicht die Verheirateten. Ich kann diese Sünde nicht fahren lassen. Ich kann mich nicht vom Rock- und Popmusik trennen. Und ich kann dieses nicht lassen. Dann bleiben Sie mit Ihrem Gestein. Aber das wird bald Sie den Atem ausdrücken. Und es wird Ihr Tod bedeuten. Möge Gott schenken, dass ein jeder von uns, Sie wissen nun, was Sie auf dem Herzen haben, worum Sie bitten. Wenn Sie Gott bitten um sein Eingreifen, hier ist die Antwort. Wenn er bis jetzt noch nicht eingegriffen hat, verstehen Sie vielleicht warum. Möge Gott schenken, dass dieses Wort hindurchdringt bis ins Herz hinein. Nun schließe ich mit einer Sache, die ich auch schon zweimal, glaube ich, angerührt hat auf dieser Reise. Ein junges amerikanisches Mädchen, ihr Name ist Susie. Ein wunderschönes, talentvolles, kluges Mädchen. Wurde dann aber Pop- und Rocksängerin und Tänzerin. Dann kam ein Australier und die heirateten zusammen. Ein Monat nach ihrer Heirat kam es ans Licht, dass sie AIDS-Trägerin war. Sein Schock, ihr jungen Männer, wenn ihr jetzt heiratet, das ist kein Pferdekauf. Wenn ihr noch nie vor dem gebetet habt, dann müsst ihr anfangen zu beten, weil ihr könnt AIDS in eure Arme nehmen. Müsst ihr mitrechnen. Und ihr jungen Mädchen, das Gleichzeitige von den Männern. Da war jetzt in der paar Tage vor unserem Abflug ein Zusammentreffen in Johannesburg der Ärzte und AIDS-Spezialisten und die meinen, dass in 92 vielleicht 1,2 Billionen Menschen AIDS-Träger sind in unserer Welt. Es fässt so um sich, dass die Sinnflut wie ein Märchen zu sein scheint und Sodom und Gomorra auch. Man stirbt ja nicht gleich von AIDS. Hat einen Buben, ein Jahr alt. Nun, sie ist vor einigen einiger Zeit tot. Vor ihrem Tod wurde sie denn gefragt, sag mal, nun, dein Bub ist erst ein Jahr alt. Wenn der schon größer wäre, dass du mit ihm sprechen könntest, was würdest du ihm sagen, was für Rat würdest du ihm geben? Sie sagt, oh, meinen Sohn, was ich ihm sagen würde, oh, was ich meiner Familie sagen würde, was ich der Welt sagen würde. Nein, ich möchte Ihnen nichts sagen. Wenn ich nur hineindringen könnte bis ins Herz hinein. Oh, wenn ich doch nur in das Herz meines Kindes gehen könnte. Und dass ich im Herzen reden könnte des Kindes. Ich glaube, wenn ich reden könnte mit meinem Sohn, das wäre nicht genug.
Wenn ich mit der Welt reden könnte, das wäre nicht genug. Wenn ich doch nur... If I could only penetrate right into the heart and into the mind of the person. Dass ich doch nur bis ins Herz hineindringen könnte und im Gehirn des Menschen, im Verstand des Menschen und dort reden. Oh, ich würde reden! Ich dachte nur, wie gesegnet sind wir, dass der Herr Jesus in unsere Herzen hineindringen können. Dass diese Seife, diese schnelle Zeuge gegen die Sünde, der keine Zeit vergeudet, gleich hinein und dann beginnt er mit dem Werk. Keine Münchhausen-Geschichten, kein Wind und Wette, sondern die Finger gleich, den Finger auf die Sünde legt und sagt, du, hier, das stimmt nicht. Und selig ist den, der zum Kreuz Jesu Christi flieht und die Sünden dort ablegt, die Schuldenlast. Dann gibt's Vergebung, dann gibt's Freude, dann wird das Leben neu. Dann hat das Leben wieder Sinn und Verstand. Dann sind die Depressionen weg. Das Niedergedrücktsein. Dann hat man ein neues Lied im Herzen, wenn Jesus da ist. Und dieses arme Mädchen hat dann schließlich gesagt, macht einen Film von mir, als ich tanzte. Macht einen Film von meinem Leben. Ich will es nicht geheim halten. Alle Welt soll es sehen und sie sollen eine Lektion lernen davon. Und dann starb sie. Sie sagt, ich fürchte den Tod. Ich fürchte den Tod. Ich weiß nicht wohin. Ich bin in größter Finsternis. Es ist wie eine schwarze Decke, die über mein Gesicht gezogen ist. Dann hat sie ihre Decke übers Gesicht gezogen. Sie sagt, ganz finster, äußerste Finsternis. Und dann nahm sie die Decke weg und sagt, aus der Finsternis komme ich nie heraus. Die bleibt. Und kein Mensch in dieser Welt konnte ihr vom Herrn Jesus sagen, so starb sie. Nicht eine. Oh, wir Christenvolk, stumme Hunde sind wir geworden. Besten sprachen wir da in Belgien. Wächter sollt ihr sein auf den Mauern Jerusalems. Die nie stille schweigen, Tag und Nacht rufen, reden zur Zeit und zur Unzeit, dass die Welt es hört. Und so starb dies arme Mädchen und so sterben Tausende und Abertausende. Die Zahlen, die wir hören, die stimmen nicht. Weil wenn man AIDS hat, kann man vom Herz, Lungen, irgendetwas sterben. Dann heißt es, ach, das waren die Lungen, die versagt haben, die Nieren. Der Grund ist AIDS. Nun, lieben Freunde, heißen wir das willkommen, dass der Herr Jesus kommen kann und uns reinigen. Wenn wir Ja sagen, unser Leben errettet, dann gibt es eine Zukunft. Wenn wir uns diesem schließen, dann kommen wir nicht nur ins Fegefeuer, sondern in die Hölle. Und lasst das Fegefeuer lieber jetzt allen Dreck und Schmutz hinausfegen und uns läuten. Junge Mensch, warte nicht, bis du graue Haare auf dem Kopf hast. Statistisch wird gesagt, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen sich bekehrt über 50. Das Beste sind Teenagers, 20, 25 Jahre. Dann, je älter man wird, je härter wird der Baum und je schwieriger lässt er sich beugen. Er wird lieber brechen, als sich beugen. Lasst uns dem Herrn unsere Herzen heute beugen. Lasst uns nicht davon weglaufen. Je eher der Herr kommt zu uns und uns reinigt. Jede Erweckung war erst ein Reinigungsprozess. Jeder Segen, der kommt, fegt der Herr den Schmutz hinaus. Lasst uns nun den alten Sauerteig wegfegen und sagen, komm Herr in mein Leben hinein, beginne bei mir. Nicht bei meiner Tochter, nicht bei meinem Mann, nicht bei meiner Mutter, bei mir Herr. Und dann werden sie staunen,
dann wird Gott wirken und schaffen in ihrem Leben über ihr Bitten und Verstehen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du sagst uns im 2. Timotheus 2, in einem großen Haus sind viele Gefäße, goldene, silberne, hölzerne, irdene, einige zu Ehren, einige zu Unehren. Wenn wir uns aber reinigen von diesen Leuten und diesen Sünden, dann werden wir brauchbare Gefäße in Gottes Hand. Dein Kommen zu uns ist wie Seife, und zwar gute Seife, die jeden Flecken tilgen kann, wie Feuer, die das ganze Gestein zerschmilzt, dass nur das reine Gold zurückbleibt. Herr, schenke, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Komme zu uns, wirke in und durch uns.